NDR Info. Themen des Tages.
Heute mit Janine Albrecht. Schönen guten Tag. An dem wir nach Berlin schauen, wo sich zwischen den Jahren keine Ruhe einstellt. 10 Tage nach dem Anschlag von Magdeburg beginnt dort die politische Aufarbeitung dieser Tat. Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir ausführlich über die erneute Zerstörung eines Kabels in der Ostsee. Die Ermittler haben jetzt Spuren gefunden, die auf Sabotage, hybride Kriegsführung hindeuten. Wir reden mit einem Experten darüber, wie gut der Westen auf diese Art der Kriegsführung reagiert. Zunächst aber in die Hauptstadt, wo heute in 2 Sondersitzungen der Innenausschuss und das parlamentarische Kontrollgremium getagt haben, um die Hintergründe des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt zu klären. Im Fokus stehen dabei mögliche Versäumnisse der Sicherheitsbehörden. Viele Fragen sind noch offen, vor allem voran, ob diese Tat vielleicht auch hätte verhindert werden können. In Berlin hat unser Korrespondent Björn Dahke diese Sitzung verfolgt, wobei das parlamentarische Kontrollgremium, das unter anderem dem Bundesnachrichtendienst überwacht, im Geheimen tagt. Im Fokus der Aufarbeitung stehen mögliche Pannen der Behörden bei früheren Auffälligkeiten des Täters. Und ich habe gefragt, welche Erkenntnisse es dazu bislang gibt, mit denen die Parlamentarier dann auch mit der Aufarbeitung anfangen können.
Ja, die große Frage ist, warum wurden diese Informationen, die über den Magdeburger Weihnachtsmarktattentäter vorlagen bei verschiedenen Behörden, warum wurden diese einzelnen Puzzlestücke nicht zu einem Gesamtbild zusammengesetzt? Zum Beispiel hatte der Bundesnachrichtendienst wohl 6-mal Informationen aus Saudi-Arabien bekommen, dass sich der Attentäter im Internet gewaltverherrlichend äußert, dass er zu Terroranschlägen aufruft. Und dann ist die Frage, wie wurde mit diesen Hinweisen von einem ausländischen Geheimdienst umgegangen? Warum wurde das nicht weitergeleitet? Warum waren die Informationen, die man zum Beispiel auch aus Mecklenburg-Vorpommern hatte, da wurde er ja schon mal zu einer Geldstrafe verurteilt wegen einer Gewaltandrohung. Warum ist das nicht weiter aufgefallen? Warum wurden diese einzelnen Puzzlestücke eben nicht zu einem Gesamtbild zusammengesetzt? Warum hat der Informationsaustausch nicht funktioniert zwischen Bund und Ländern? Das sind die großen Fragen, worauf es heute aber auch noch keine abschließenden Antworten gegeben hat.
Auf jeden Fall viele noch offene Fragen und das sind ja nun heute 2 Sondersitzungen gewesen, der Innenausschuss und die Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Welche ist da Ihrer Meinung nach die spannendere, also die, aus der dann auch vor allem Antworten auf diese offenen Fragen es dann noch geben wird?
Ja, aus dem Parlamentarischen Kontrollgremium erfahren wir ja fast gar nichts. Geheimtagen die Mitglieder, 13 sind das, die sind auch relativ verschwiegen, da erfährt man sehr wenig, damit die Geheimdienste auch im Geheimen ihre Arbeit gut machen können. Ich denke, aus dem Innenausschuss heraus werden sich mehr politische Fragen einfach auch ergeben. Wer trägt Verantwortung dafür, dass die Behörden so arbeiten, wie sie gearbeitet haben? Da werden dann eher auch politische Forderungen erhoben, zum Beispiel auch vom grünen Politiker von Notz, der vor der Sitzung des Innenausschusses gefordert hat, jemand müsse die politische Verantwortung übernehmen. Anders zum Beispiel als nach dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz. Er hat nicht weiter gesagt, an wen sich diese Forderung richtet, politische Verantwortung zu übernehmen. Aber ganz sicher wird das in den nächsten Tagen intensiv diskutiert.
Im Innenausschuss, da hat sich ja die Bundesinnenministerin dann auch den Fragen der Abgeordneten gestellt. Hat man da schon was gehört? Gibt es da schon Statements nach dem Ausschuss jetzt?
Die ersten Abgeordneten treten jetzt vor den Mikrofonen. Ich kann da natürlich jetzt gerade nicht zuhören, weil wir miteinander sprechen. Aber die Innenministerin wird sicher auch nochmal sich so äußern, wie auch schon vor diesem Ausschuss, dass sie darauf verweist, dass die Aufklärung gerade erst begonnen hat, dass genau jetzt auch geschaut wird, wo gab es mögliche Versäumnisse, um dann daraus politisch die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Insgesamt sehen wir, dass Union und SPD auf der einen Seite relativ deutlich auch mehr Befugnisse für die Sicherheit Behörden fordern, zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung. Auf der anderen Seite haben wir Stimmen zum Beispiel von Grünen und FDP, die sagen, lasst uns erstmal genau anschauen, was ist passiert, um dann zu sagen, welche Schlussfolgerungen müssen wir daraus ziehen, welche Gesetze müssen wir möglicherweise verschärfen. Und da gibt es Stimmen von der AfD, auch vom Bündnis Wagenknecht zum Teil, die fordern, dass man jetzt in der Zuwanderungspolitik Konsequenzen ziehen muss und die strenger ausgestalten müsse.
Es gibt ja auch noch ein Sicherheitspaket, das hängt im Bundestag. Denken Sie, dass das jetzt dann kommen wird und was da auch noch bis zur Bundestagswahl überhaupt kommen kann?
Da bin ich etwas skeptisch, dass sich da in den nächsten paar verbliebenen Wochen viel tun wird. Beim Sicherheitspaket, da hing ja ein Teil noch im Bundesrat fest. Da ging es um den biometrischen Abgleich, also wenn Kameras jemanden filmen, dass man diese Daten, biometrischen Datenabgleich mit öffentlich zugänglichen Quellen, zum Beispiel im Internet, um jemanden zu identifizieren. Hier im Fall Magdeburg war völlig klar, wer im Auto saß, wer das gefahren hat. Hier geht es nicht um die Identifizierung eines Täters, sondern hier geht es darum, im Vorfeld, im Bereich der Gefahrenabwehr zu erkennen, welche Informationen habe ich und wie analysiere ich die.
Soweit Einschätzungen von unserem Korrespondenten Björn Dahke aus Berlin, wo heute der Innenausschuss des Bundestages und das Parlamentarische Kontrollgremium jeweils in Sondersitzungen zusammengekommen sind. Dort beginnt jetzt die politische Aufarbeitung der Hintergründe des Anschlags von Magdeburg. Und es ist Wahlkampf. Und da werden nun auch wieder Forderungen laut, Versprechen, die man macht im Falle eines Wahlsieges. Und die Migrationspolitik, die gehört zu den Themen auch in diesem Wahlkampf. Dietrich Karl-Meurer über Vorschläge, die jetzt die Union zu Abschieberegelungen gemacht hat und die bei der SPD auf Kritik stoßen.
Die CDU plant für den Fall eines Wahlsiegs strengere Maßnahmen gegen straffällige Asylsuchende. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann erklärt in der Bild-Zeitung, wer wiederholt Straftaten begehe, solle künftig sein Aufenthaltsrecht verlieren. Nach einem ersten Warnschuss müsse bei einer zweiten vorsätzlichen Straftat die Ausweisung erfolgen. Auch weniger schwere Delikte wie Diebstahl und Einbruch sollen dazu führen. Zudem will die CDU Abschiebungen schneller umsetzen. Es brauche dafür auch mehr Abkommen mit Drittstaaten. Die SPD reagiert kritisch. Der stellvertretende Chef der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, betont, die aktuelle Bundesregierung habe die Regeln bereits verschärft, um schwere Straftäter konsequent auszuweisen. Die Forderung der CDU bezeichnet der Sozialdemokrat als Wahlkampfmanöver.
Carsten Linnemann stellt hier Leute wirklich unter Generalverdacht. Und das halte ich tatsächlich für falsch und für unredlich. Er versucht sozusagen die Klaviatur der AfD zu spielen, um den Rechten hinterherzulaufen. Aber das ist etwas, das ist nicht aus meiner Sicht etwas, was seriöse Politik ist.
Wiese warnt, solche Diskussionen könnten abschreckend auf dringend benötigte Arbeitskräfte wirken.
Gastbeiträge gehören in Zeitungen dazu. Aber diesmal hat sich die Welt am Sonntag einen Gast in die Zeitung geholt, der da dann Wahlwerbung für die AfD gemacht hat. Elon Musk, der sonst auch gerne auf seiner Plattform X umstrittene Kommentare loslässt, nennt die AfD in der Welt am Sonntag den letzten Funken Hoffnung für Deutschland. Und wie das im politischen Berlin angekommen ist, berichtet Torben Ostermann.
Das politische Berlin reagiert überwiegend empört auf den Gastbeitrag von Elon Musk in der Zeitung Welt am Sonntag. Der SPD-Generalsekretär Matthias Miersch hält Musks Einmischung für inakzeptabel, zumal es hier um rechtsextreme Positionen gehe. Es sei ein alarmierendes Signal, dass Elon Musk in den Wahlkampf hierzulande eingreife, um der AfD Rückenwind zu geben. In seinem Gastbeitrag spricht sich der reichste Mann der Welt für die AfD aus und beschreibt Deutschland als ein Land, das wirtschaftlich und kulturell am Rande des Zusammenbruchs taumele. Bereits zuvor hatte Elon Musk geschrieben, dass nur die AfD Deutschland noch retten könne. Dazu Saskia Esken, Co-Vorsitzende der SPD.
Deutschland steht nicht im Abgrund. Deutschland ist eine der stärksten Volkswirtschaften dieser Welt. Natürlich haben wir Probleme und die haben wir auch zu lösen, aber die sind nicht dadurch zu lösen, dass eben die AfD unterstützt wird.
Auch Friedrich Merz, Oppositionsführer und Kanzlerkandidat der Union, findet deutliche Worte. Er könne sich nicht erinnern, dass es in der Geschichte der westlichen Demokratien einen vergleichbaren Fall der Einmischung in den Wahlkampf eines befreundeten Landes gegeben habe, sagte Merz den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Mit Begeisterung wird Musks Appell wenig überraschend bei der AfD aufgenommen. Der Tesla-Gründer und die Co-Chefin der AfD, Alice Weidel, wollen sich offenbar sogar schon bald vor Publikum austauschen, natürlich auf Musks Plattform X. Dort will auch die Bundesregierung weiter aktiv bleiben und Inhalte veröffentlichen, erklärt die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann.
Wir sehen natürlich, was auf X passiert, mit großer Sorge. Aber gleichzeitig ist es eben wichtig abzuwägen, was passiert, wenn wir diese Kanäle verlassen und damit auch die Nutzer nicht mehr erreichen können.
Deutsche Politiker werden sich auch in Zukunft mit Musk auseinandersetzen müssen. Der Unternehmer ist ein enger Berater des künftigen US-Präsidenten Donald Trump und soll sich nach dessen Amtsantritt um den Bürokratieabbau in den USA kümmern.
Der Info-Verkehrsservice, Achtung in beiden Richtungen auf der A27 Bremerhaven-Bremen zwischen Utlede und Schwanewede werden Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen. Ich sag nochmal, wo das ist. Achtung in beiden Richtungen auf der A27 Bremerhaven-Bremen zwischen Utlede und Schwanewede werden Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen. Und weiter hier in den Themen des Tages. Da haben sich Journalisten von Korrektiv wieder einmal heimlich unter die Rechtspopulisten der AfD gemischt. Und ihre Recherchen ergeben neue Vorwürfe gegen die AfD. Diesmal geht es um Treffen mit Neonazis in der Schweiz. Philipp Prost.
Die Recherche von Korrektiv erinnert an das Geheimtreffen in Potsdam. Wieder sollen sich AfD-Abgeordnete und Rechtsextremisten getroffen haben. Diesmal nicht in Potsdam, sondern in der Schweiz, sagt Jean Peters von Korrektiv.
Wir haben einen Reporter eingeschleust beim Treffen von einem Bundestags-MdB, Roger Beckkamp, und einer brandenburgischen Landtagsabgeordneten, Lena Cottré, die sich getroffen haben mit rechtsextremen Neonazis. Unter anderem Blood and Honor-Mitglieder waren dort in der Schweiz.
Blood and Honor ist eine in Deutschland verbotene Neonazi-Organisation. Die Schweizer Neonazi-Gruppierung Junge Tat soll zu dem Treffen eingeladen haben. Beide Organisationen gelten als gewaltbereit und werden von den Behörden in Deutschland und der Schweiz beobachtet. Der Bericht von Korrektiv zeigt erneut die Nähe der AfD zur Neonazi-Szene. Bereitwillig tauschen sie ihre rechtsextremen und völkischen Gedanken aus. Die brandenburgische AfD-Abgeordnete Lena Cottré beispielsweise wirbt bei dem Treffen in der Schweiz für eine Privatisierung von Abschiebungen. Sie möchte mit DNA-Proben und Sprachanalysen die Herkunft von Geflüchteten bestimmen, um sie dorthin abzuschieben. Eingebürgerten Deutschen möchte sie die Staatsbürgerschaft wieder entziehen, wenn diese sich ihrer Meinung nach nicht an Recht und Gesetz halten. Tobias Ginsburg hat für die Korrektivrecherche undercover an dem Treffen teilgenommen. Er beobachtet schon länger, dass solche rechtsextremen Ansichten nicht mehr nur in Neonazi-Gruppen geteilt werden, sondern auch mit Hilfe der AfD in die Mitte der Gesellschaft rücken.
Ich glaube, wir sehen hier vor allem eine um sich greifende Hemmungslosigkeit. Es geht gar nicht mehr darum, ob die AfD rechtsextrem ist. Es geht darum, wo ist überhaupt noch die Abgrenzung zu einer klassischen, traditionellen Neonazi-Szene? Und dass dort halt eben auch eine neue Realität behauptet wird. Dass dort halt gesagt wird, nein, die Leute um uns herum, das seien ja nur nette Schwiegersöhne, das seien ja nur Migrationskritiker.
Für Tobias Ginsburg sind sie das nicht. Seine Recherche zeigt auch, dass der AfD-Bundestagsabgeordnete Roger Beckkamp unter den anwesenden Neonazi-Gruppen unverhohlen für Jobs in Abgeordnetenbüros seiner Partei wirbt, um darüber Geld für andere Dinge, wie er sagt, zu generieren, die ihren politischen Zielen nützen. Die AfD hat auf die Vorwürfe der Recherche bisher nicht reagiert. Eine Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios zu den Inhalten des Berichts von Korrektiv und möglichen Konsequenzen für die betroffenen AfD-Abgeordneten ließ die Partei bis jetzt unbeantwortet.
Es geschah während der Weihnachtstage. Wieder wurden Kabel in der Ostsee beschädigt, zwischen Estland und Finnland. An einen Unfall hat schnell keiner geglaubt. Und jetzt haben die finnischen Ermittler Hinweise auf dem Grund der Ostsee gefunden. Möglicherweise hat ein Schiff der sogenannten russischen Schattenflotte das Kabel mutwillig zerstört. Was es mit dieser Flotte auf sich hat, dazu gleich auch noch ein Interview mit einem Experten. Zunächst schauen wir aber Richtung Brüssel. Die EU will jetzt den besseren Schutz sorgen. Sabrina Fritz.
Die Europäische Union ist sich sicher, dass die Beschädigung des Stromkabels kein Unfall war. Die Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas, sagte in einem Zeitungsinterview, die jüngsten Sabotageversuche sind absichtliche Aktionen, um unsere Infrastruktur zu beschädigen. Die EU will deshalb diese Schiffe stärker kontrollieren. Nach Angaben von Schifffahrtsexperten sind viele dieser Tanker nicht ordentlich versichert. Die Eagle S, die aktuell festgehalten wird, weist zusätzlich diverse Sicherheitsmängel auf. Diese könnten auch zu Umweltschäden führen. Schätzungsweise 500 bis 1000 dieser sogenannten Schattenschiffe sind auf den Weltmeeren unterwegs. Ihre Besitzer wechseln häufig. Sie werden auch von anderen Ländern gechartert, zum Beispiel für Drogen- oder Waffenschmuggel. Russland will sein Öl damit transportieren. Die EU hat bereits über 50 dieser Tanker sanktioniert. Das heißt, sie dürfen keine Häfen innerhalb der Europäischen Union anlaufen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock fordert weitere Sanktionen. Estland hat angekündigt, diese Schiffe stärker zu kontrollieren, ob sie ordentlich versichert sind. Die NATO will ihre Präsenz in der Ostsee erhöhen, zum Beispiel durch Aufklärungsflüge.
Und zu den möglichen Hintergründen für das zerstörte Kabel in der Ostsee hören wir auch gleich einen Experten für hybride Kriegsführung. Vorher bringt uns Christian Blenker auf den aktuellen Stand der Ermittlungen.
Der verdächtige Frachter liegt mittlerweile im Hafen von Porvoo, nördlich der Hauptstadt Helsinki. Die finnischen Ermittler versuchen hier zu klären, was genau am ersten Weihnachtsfeiertag auf der Eagle S passiert ist. Unterdessen zieht das verdächtige Schiff auch einige Schaulustige an. Auch wenn es hier am Ufer kräftig stürmt und regnet, wollen sie einen Blick auf den Tanker werfen, wie Aire Malberg. Das ist doch etwas Historisches. Ich bin in Estland aufgewachsen, in der Zeit, als die Sowjets herrschten. Und es ist großartig zu sehen, wie die finnischen Behörden in diesem Fall reagiert haben. Seitdem Finnlands Küstenwache und die Polizei das Schiff festgesetzt hatten, sammeln die Ermittler Beweise. Dem Frachter, der unter der Flagge der Cookinseln fährt, fehlte ein Anker. Mit Tauchrobotern und Kameras kartieren Experten den Ostseegrund und sie finden eine Schleifspur. Sami Peiler, der die Ermittlungen leitet, sagt, sie sei Dutzende Kilometer lang. Wir gehen davon aus, dass die Schleifspuren von dem fehlenden Anker der Eagle S stammen. Wir haben das durch unsere Unterwasseruntersuchungen herausgefunden. Und ich kann sagen, dass wir eine Vorstellung davon haben, was in der Ostsee passiert ist und wie die Ankerspuren entstanden sind. Der Frachter Eagle S steht in Verdacht, mit seinem Anker die finnisch-estnische Stromleitung Estlink 1 und 3 Datenkabel zerstört zu haben. Das Schiff kam aus dem russischen Hafen Ust-Luga. GPS-Daten belegen, dass es sich nahe der Schadenstelle auffällig verhalten hatte. Die Schleifspuren seien nun ein weiteres wichtiges Indiz, so der Ermittlungsleiter Peiler. Die Frage, ob es Absicht war, ist nun ein ganz wesentlicher Punkt, der nun in der Vorermittlung geklärt werden muss. Unterdessen hat Finnlands Küstenschutz ein weiteres Schiff im Blick, der in Panama registrierte Öltanker Jazz. Das Schiff sei auf dem Weg vom Sudan ins russische Pirmorsk im finnischen Meerbusen stehen geblieben, offenbar wegen eines Motorschadens. Finnlands Küstenwache geht derzeit nicht davon aus, dass das Schiff bei den Kabelschäden eine Rolle gespielt hat. Allerdings befürchten sie Umweltschäden, sollte die Ankerkette des fast 20 Jahre alten Tankers reißen.
Es ist nicht das erste Mal, dass es zu solchen Vorfällen in der Ostsee kommt. Und wir wollen jetzt hier in den Themen des Tages genauer auf die Hintergründe schauen, wann es sich um hybride Kriegsführung handelt und wie gut Deutschland, die NATO, auf solche Angriffe reagiert. Im Gespräch mit dem Experten für hybride Kriegsführung, Sönke Maarens. Er ist Senior Fellow am Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Und wir haben es gerade gehört, bei dem aktuellen Vorfall in der Ostsee haben die Ermittler jetzt Schleifspuren am Meeresboden entdeckt. Eine kilometerlange Schleifspur. Und ich habe ihn gefragt, worauf das hindeutet.
Also aus meiner Sicht deutet das darauf hin, dass das Schiff halt weit vor der Pipeline oder der vermuteten Position der Pipeline den Anker runtergelassen hat und dann einfach geradeaus weitergefahren ist. Und das ist eigentlich ungewöhnlich, weil ein Schiff, das vor Anker geht, zieht normalerweise nicht seinen Anker hinter sich her.
Wie kann denn da jetzt aber auch geklärt werden, ob das jetzt Absicht war oder ein Versehen?
Erstmal gehen wir davon aus, dass wir es ja nicht das erste Mal sehen. Das heißt, die Finnen haben das ja mittlerweile im letzten Jahr erlebt. Sie haben es vor wenigen Monaten schon mal erlebt. Das heißt, da ist die Wahrnehmung für solche Vorhaben sehr hoch. Und jetzt davon auszugehen, dass das ein Zufall war, dass das Schiff zufällig seinen Anker verloren hat, ohne dass es ja gestoppt hat an der Stelle oder im Grunde genommen eine Meldung abgesetzt hat, was es ja auch machen müsste, wenn ein solcher Anker verloren geht, weil der auch andere Schiffsverkehrsteilnehmer gefährden kann, wie beispielsweise Fischer, wenn da das Grundnetz hängen bleibt, ist dann schon ungewöhnlich. Also das deutet dann schon eher darauf hin, dass das eine beabsichtigte Aktion war.
Es wird ja hier jetzt auch bei solchen Vorfällen auch immer wieder von der russischen Schattenflotte gesprochen. Wie schätzen Sie die Gefahr dieser Flotte aus und was macht die auch aus?
Also diese Schattenflotte ist entstanden, als Russland nach seinem Überfall auf die Ukraine plötzlich mit den westlichen Sanktionen gegen seine Ölexporte konfrontiert worden war. Und Russland hat dann angefangen, sehr viele Schiffe, die älter sind als 15 Jahre, zu chartern, um damit Erdgas und Erdöl transportieren zu können. Und diese Schiffe haben eben aufgrund ihres Alters und der damals verwendeten Technologie einfach das Problem, dass sie nicht den modernen Sicherheitsstandards entsprechen. Und damit könnte es bei einem Unfall mit einem solcher Schiffen auch zu einer großflächigen Umweltverschmutzung in der Ostsee kommen. Da sind die Anrainerstaaten sehr kritisch. Die Schattenflotte als solche hat noch weitere Auswirkungen auch auf dem internationalen Schiffsmarkt. Für kleinere Nationen im Moment sehr schwer, Schiffsraum zu bekommen. Und damit haben sie auch für kleinere Nationen als Folge dieser Sanktionen auch die Energiekosten erhöht, weil die modernere Schiffe chartern müssen.
Das ist jetzt sozusagen der Versuch, das Embargo da auch zu umgehen, seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine. Aber dann eben auch immer wieder die Vorwürfe und Vorfälle in der Ostsee, wo dann auch von Sabotage gesprochen wird, von hybrider Kriegsführung. Die Außenministerin hat hier jetzt auch bei diesem Vorfall von einem dringenden Weckruf gesprochen. Und Verteidigungsminister Pistorius, der hat bei früheren Vorfällen von klaren Provokationen Russlands gesprochen und auch den Vergleich zum Kalten Krieg gezogen und gesagt, da teste man jetzt gerade auch, wie der Westen darauf reagiert. Wie reagiert denn der Westen, Deutschland, die NATO? Ihrer Einschätzung nach richtig?
Also wie wir es jetzt ja im finnischen Fall gesehen haben, sogar sehr massiv, dass man ein Schiff, das eigentlich in internationalen Gewässern unterwegs gewesen ist, dann auch mit finnischen Spezialkräften der Grenzpolizei im Grunde genommen dann zum Kurswechsel gezwungen hat, um das Schiff weiter untersuchen zu können, was nach dem internationalen Seerecht auch zulässig ist, wenn man sich damit beschäftigt, um eben einen solchen Fall auch mal aufzuklären und damit aber auch ein klares Signal zu setzen, dass nach den Vorfällen, die es ja bereits gegeben hat, mit zwei chinesischen Schiffen, man nicht mehr bereit ist, das einfach so durchgehen zu lassen. Was Deutschland anbelangt, wir haben jetzt gerade gesehen, dass die deutsche Marine in Rostock hier ein Hauptquartier eingerichtet hat, wo auch Offiziere von unseren Partnerstaaten mit dabei sind, dass sich ja im Schwerpunkt auch mit dieser Überwachung der kritischen Infrastrukturen beschäftigen soll, die nicht einfach zu überwachen sind. Wir wissen, dass die Russen das sehr gut überprüft haben. Da haben ja auch von Kollegen von Ihnen sehr viel Investivjournalismus schon dazu gemacht, wo man festgestellt hat, dass man quasi diese ganzen Pipelines und Kabel quasi kartografiert hat. Das war die erste Stufe und die zweite Stufe ist.
Die zweite Stufe hören wir gleich in der Info der Verkehrsservice. Ich muss leider dazwischen gehen. Achtung in beiden Richtungen auf der B6 Hildesheim-Hannover. Zwischen Abzweig A37 und Messe Süd in Altlarzen, da werden Böller auf die Fahrbahn geworfen. Achtung in beiden Richtungen auf der B6 Hildesheim-Hannover. Zwischen Abzweig A37 und Messe Süd in Altlarzen, da werden Böller auf die Fahrbahn geworfen. Besondere Vorsicht dort also natürlich. Und jetzt weiter im Interview mit dem Experten für hybride Kriegsführung.
Halt wirklich das bewusste Zerstören von diesen Kabeln, sodass man da schon von einer gewissen Eskalation reden kann.
Wie massiv schätzen Sie insgesamt die Bedrohung auch solcher hybriden Angriffe etwa aus Russland ein und jetzt auch nicht nur in der Ostsee, das geht ja auch darüber hinaus?
Also diese Gefahr besteht tatsächlich und sie ist sehr hoch, weil Russland damit versucht, seine strategischen Interessen gerade gegen Europa und gegen europäische Staaten auch durchzusetzen. Unter anderem versucht man, Deutschland aus der Koalition für die Ukraine mit herauszubrechen durch sehr viele hybride Aktionen. Wir hatten die Veröffentlichung des Interviews der vier Generale. Wir hatten diese Überflüge von unbemannten Flugzeugen in Deutschland, wo man jetzt hinterher ist. Aber auch die Pipeline waren ja auch welche dabei und bei den Kabeln, die Deutschland mit betroffen haben, sodass da schon wirklich die Ausrichtung ist, dass man hier konkrete Signale nach Deutschland senden will, um Deutschland da in seiner politischen Meinungsbildung zu beeinflussen.
Sie haben das geschildert, es sind ja ganz viele verschiedene Bereiche, in denen solche Angriffe ja auch erfolgen können und gerade eben auch schon versucht auszuführen, dass man ja versucht, solche Vorfälle dann eben auch aufzuklären, um zu zeigen, wir lassen uns das nicht gefallen. Welche Möglichkeit hat Deutschland da überhaupt auch, sich vor solchen Angriffen zu schützen? Man weiß ja schließlich nicht, wo als nächstes ein hybrider Angriff stattfindet.
Ich denke, ein Bestandteil davon, wir nennen das Attributieren in der Forschung, ist halt, dass man tatsächlich auch, wenn man solche Dinge gesehen hat, solche Ereignisse, die tatsächlich im Nachhinein auch einem Täter oder einem Staat zuordnet. Und da hat sich in Deutschland einiges verändert. Also früher hat man das weniger gemacht. Heute, wenn Sie in die Pressemitteilung reingucken, und Sie haben es ja angesprochen, die Außenministerin und Verteidigungsminister, die heute ja konkret ansprechen, dass diese Bedrohungen von Russland ausgehen und dass es ja nicht nur Bedrohungen sind, sondern ja auch tatsächlich Aktivitäten sind, die da stattfinden.
Soweit der Experte für hybride Kriegsführung Sönke Marenz. Und soweit auch diese Themen des Tages, die Sie wie gewohnt auch als Podcast finden können, zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder in unserer NDR-Info-App.